Wu Yongning hat es geschafft. Vor 2 Jahren war er der berühmteste Rooftopper von China.
Hatte über 1 Million Fans.
Und einer von seinen Fans war die junge Frau, die er bald heiraten wollte. So, Rooftopper sind Leute, für die das normale Leben irgendwie zu langweilig geworden ist. So, die klettern dann auf Brücken und irgendwelche Bautürme und Hochhäuser und nehmen ihre Handys mit Selfie-Stick mit. Und dann, wenn sie da in 50 oder 150 Meter Höhe sind, ohne Sicherheitsequipment, dann machen sie Fotos und Videos, damit sie alle sehen und glauben können. So, Wu Yongning
hat das mit 26 Jahren schon
hunderte Male gemacht. Und er hat hunderte Videos davon aufgenommen, wie er das gemacht hat, und hat sie über YouTube
eingestellt.
Und sein letztes Video haben über 15 Millionen Menschen weltweit gesehen. In diesem Video ist er oben auf einem Hochhaus mit 62 Stockwerken. Und dann klettert er oben über die Brüstung von dem Dach von diesem Hochhaus, hält sich mit beiden Händen fest und macht 2 Klimmzüge. Um sich dann wieder hochzuziehen. Nur in dem Moment, wo er sich wieder hochziehen will, rutscht er ab. Und fällt 62
Stockwerke in die Tiefe.
Rooftopping war sein Leben. Das war das, wovon er geträumt hat. Das wird das nächste Gebäude sein, wo ich raufkletter. Das war das, was ihm Spaß gemacht hat. Das war der Ausgleich in seinem Leben. Das war das, was ihm Geld gebracht hat, was ihm Anerkennung gebracht hat. Da mag es ein paar warnende Stimmen gegeben haben, ob das so vernünftig ist, langfristig als Lebensberufung. Aber Wu Yongning hat sich gedacht, hey, ich bin 26 Jahre alt, ich bin jung, ich lebe im 21. Jahrhundert, da macht man das, ich jedenfalls, denn ich kann das machen. Vernünftig werden kann ich auch noch, wenn ich etwas älter werde. Vielleicht gab es auch manchmal Momente, wo er sich selber gedacht hat,
eigentlich kann ich so nicht weitermachen.
Aber ein Leben ohne diesen Kick, ein Leben ohne diesen Ruhm, ein Leben ohne dieses Geld, nee, das wollte er nicht. Jetzt wünschen sich seine Eltern und seine Freundin, hätte ihn doch irgendjemand davon abgebracht.
Bloß wie? Das hätte ja alles von dem, wie er gelebt hat, sozusagen auf den Kopf gestellt. Ich glaube, in gewisser Weise sind wir oft ganz ähnlich wie Wu Yongning. Vielleicht sind die meisten von euch nicht so gelangweilt wie er vom Leben, dass sie immer auf Hochhäuser klettern müssen, weil es hier auch nicht so viele gibt wie in China. Aber dieses Leben, das wir jetzt haben, in dieser Generation, mit den Möglichkeiten, die wir haben, das ist, was wir lieben. Manchmal kommt vielleicht die Frage auf, ist das wirklich das Leben, das ich leben will? Und doch immer wieder die Schlussfolgerung. Ein Leben ohne diesen Spaß, ein Leben ohne diese Anerkennung, das lieber nicht. Vielleicht gehörst du eher zu der Seite, die sich nicht nur manchmal diese Frage stellen, sondern sehr oft, vielleicht immer wieder Zweifel haben. Ist das das eigentliche Leben, was ich leben soll? Aber was anderes kannst du dir auch nicht so richtig vorstellen. Und mitten in dieses Leben hinein, mitten in diese Fragen hinein, mitten in diese Zweifel hinein, egal wie oft sie bei euch aufpoppen, mitten in dieses Leben hinein stellt sich Jesus. Und er weiß genau, wie du dich fühlst. Er weiß genau, was du liebst. Er weiß genau, was du dir wünschst. Er weiß auch genau, wo dein Leben hinführt. Egal, ob du eher zu denen gehörst, die öfter mal Zweifel haben, ob das Leben wirklich so gut ist, wie du es führst, oder zu denjenigen gehörst, die kaum Zweifel haben und eigentlich immer so weitermachen wollen. Er weiß, ohne mich wird dein Leben genauso tragisch enden wie das von Wu Yongning. Und deine einzige Chance ist, dass du dein Leben einmal auf den Kopf stellen lässt. Und zwar von mir. Dass es heute so war, wie es vor 2000 Jahren war. Und darum hält Jesus diese Bergpredigt. Und das, worum es ihm geht in diesen drei Kapiteln, ist Leben mit Jesus und wie das eigentlich wirklich aussieht. Der Grund, warum er sie gehalten hat, ist, weil er nicht will, dass wir an den falschen Vorstellungen von unserem Leben über kurz oder lang zugrunde gehen. Jetzt haben wir ein Problem, wenn wir diese Kapitel lesen. Die Bergpredigt, die ist voll von diesen Forderungen von Jesus. Wir haben das eben schon gehört in der Einleitung, von dem, was Jesus von uns erwartet. Und wenn wir es genau lesen, das ist ein ziemlich hoher Standard, den er da einsetzt. Es ist ja kaum zu schaffen, so zu leben, wie Jesus das hier sagt. Aber wenn Jesus hier beschreibt, wie das Leben mit ihm aussieht, dann nicht um einen Maßstab aufzustellen, an dem er dann messen kann, ob du gut genug für den Himmel bist. Achte mal darauf, dass er hier in den ersten Versen direkt zu seinen Jüngern redet, zu denen, die ihm schon nachfolgen, zu denen, die ihm schon gehören, zu denen, die bereits mit ihm leben. So, sein Anliegen ist nicht, einen unerreichbaren Maßstab anzulegen, sondern sein Anliegen ist, einen Aufruf hören zu lassen, dich verändern zu lassen für ein Leben mit ihm und unter seinem Segen. Und wie gut er es meint mit diesem Aufruf, das zeigt die Tatsache, dass er gleich am Anfang dieser Predigt die Seligpreisungen hinsteckt. So, das Prinzip, von dem er ausgeht in diesen Kapiteln, ist: zuerst kommt das, was Gott getan hat, und daraus folgt das, wie wir leben. Um das hier am Anfang gleich deutlich zu sagen: in der Bergpredigt geht es nicht darum, uns zu sagen, wie wir leben müssen, damit wir Christ werden. Sondern es geht darum, wie man lebt, wenn man Christ geworden ist. Und Jesus weiß genau, dass selbst wenn wir seine Jünger sind, dass das trotzdem eine Spannung in uns ist. Er weiß genau, du bist nicht automatisch vollkommen, wenn du mit Jesus lebst. Leider. Und deswegen gibt es auch diese Stellen in der Bergpredigt wie im Vater unser, dass wir beten müssen: Herr, vergib uns unsere Schuld und führ uns nicht in Versuchung. Und trotzdem beginnt das gute Leben, das Jesus bringt, schon hier und jetzt auf dieser Erde. Deswegen hat er in den Kapiteln vor Kapitel 5 immer wieder gesagt: mit mir ist das Reich der Himmel schon jetzt angebrochen. Und das soll sich auch im Leben meiner Jünger zeigen. So, das heißt, solange wir als Sünder auf dieser Erde leben, werden wir den Standard von Jesus nie vollkommen an uns zeigen. Und doch will Jesus uns so verändern, dass sein Standard immer mehr an uns sichtbar wird. Aber während Jesus hier mit seinen Jüngern redet, da stehen die anderen Leute dabei und hören zu. Das heißt in Vers 1, als er die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Das heißt, er sieht die Volksmengen und vor ihren Ohren lehrt er seine Jünger. Und während er ihnen erklärt, wie das Leben mit Jesus aussieht, hören diejenigen zu, die noch längst nicht an Jesus glauben, die noch in diesem Elend von ihrem verkehrten Leben gefangen sind, und sie hören, während er mit seinen Jüngern spricht: es gibt ein neues, es gibt ein besseres Leben als das, was du kennst. Und Freunde, genau das gilt hier für diese Konferenz an diesem Wochenende. Wenn du hier bist, weil du Jesus liebst und weil du so leben willst, dass es ihn gut aussehen lässt, dann sind diese drei Kapitel in diesen drei Tagen seine Worte für dich. Aber es mag sein, dass du hier bist, vielleicht weil du Josia magst, weil deine Freunde hier hinkommen und weil du schon seit Jahren in die Jugendgruppe deiner Gemeinde gehst. So stell dir die Frage, warum bin ich wirklich hier? Und es könnte sein, dass du in dir eigentlich ganz genau weißt, es geht mir eigentlich nicht wirklich um Jesus. Wenn er mein Leben besser machen kann, okay. Aber so radikal Jesus nachfolgen, das ist nicht mein Ding. So wie das hier auf dem Mission Statement von Josia steht, mein Leben voll und ganz in den Dienst des Herrn Jesus Christus zu stellen, ist mir eine Spur zu viel. Ich mag mein Leben eigentlich gerade so, ohne ganze Sache mit Jesus zu machen. Dann hör gut zu in diesen 3 Tagen, weil Jesus will, dass du hörst, es gibt ein besseres Leben als das, was du kennst. Es gibt ein besseres Leben als das, wovon Netflix und Amazon Prime dich träumen lassen. So. Wenn Jesus hier die Bergpredigt hält, dann um uns zu zeigen, wie das Leben mit ihm ganz praktisch aussieht. Das ist das Erste, was wir vor Augen halten sollten. Und das Zweite ist, das, was er sagt, geht jeden von uns etwas an, egal ob du an ihn glaubst oder nicht. Das war die Einheit. Jetzt kommt die Predigt. So, bevor Jesus in der Bergpredigt uns erklärt, wie wir als Christen leben, das heißt, was wir tun, beginnt er mit den ersten Versen zu beschreiben, wie ein Christ aussieht. So ein bisschen so, wie wenn deine Freundin zu dir kommt und sagt, ich habe da jemanden kennengelernt. Voll strahlend und dann fragst du, und wie ist er so? Ganz charmant, stark. Blond und so. Und Dinge mal erzählen. So, Jesus malt uns hier ein Bild vor Augen, unabhängig davon, ob du blond bist oder nicht, davon, wie seine Jünger aussehen. Und er meint, wie ihr Charakter aussieht. Und darum geht es in dem, was wir die Seligpreisung nennen hier am Anfang. Und damit wir sie verstehen, müssen wir erstmal lernen, wie diese kurzen Verse funktionieren. Eine Seligpreisung besteht aus 2 Teilen. Also nehmen wir mal zum Beispiel Vers 8. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Der 2. Teil sagt aus, warum du glücklich zu schätzen bist, wenn du Jesus nachfolgst. Du wirst einmal Gott sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und der 1. Teil von der Seligpreisung, der zeigt dir, was diese Gewissheit aus dir macht. Einer oder eine, die mit reinem Herzen lebt. So, hier ist die Reihenfolge wichtig. Die Seligpreisungen beschreiben nicht, wie unser Charakter aussehen muss, damit Gott uns segnet, sondern sie beschreiben, wie der Charakter von denjenigen aussieht, die Gott gesegnet hat. Das 1. Wort ist hier ganz wichtig. Es ist manchmal unterschiedlich übersetzt. Selig, glückselig, glücklich zu preisen und so weiter. Ich verstehe das vor allen Dingen als beneidenswert. Weil wenn man liest, beneidenswert oder glücklich zu schätzen, dann heißt das, dass man auch echt glücklich ist, selbst wenn man sich gerade nicht so fühlt. So, die Seligpreisung zeigt gewissermaßen, warum jemand wirklich beneidenswert ist, echt glücklich zu schätzen ist, wenn er mit Jesus lebt. Das heißt, sie sind auch nicht zuallererst Aufforderung, wenn du rein Herzen bist, dann wirst du Gott schauen, sondern sie sind Beschreibungen. Beneidenswert sind diejenigen, diese reinen Personen, die Gott sehen werden. Okay, das ist ungefähr so, wie wenn ich eine neue Seligpreisung für die Josia-Konferenz 2019 formulieren würde. Echt glücklich zu schätzen sind die gut gelaunten Teilnehmer der Josia-Konferenz, denn sie werden ein großartiges Volleyballturnier erleben. So. Nicht, weil ihr gut gelaunt seid, wird das Volleyballturnier stattfinden. Das hat Josia schon geplant, lange bevor feststand, mit welcher Laune du heute Abend hier sitzen würdest. Und es ist gut, dass sie das so gemacht haben. Aber weil dieses großartige Volleyballturnier auf euch wartet, seid ihr alle wirklich beneidenswert. Und das zeigt sich daran, dass ihr gut gelaunt seid. Okay? Das ist ungefähr so die Reihenfolge. Also zwei Teile. Teil 1 von jeder Seligpreisung. Wie sieht jemand aus, der mit Jesus lebt? Und zweiter Teil. Was ist der Grund dafür, in der Regel der zukünftige Grund dafür, dass so jemand schon jetzt beneidenswert ist? Und damit spricht Jesus eigentlich etwas an, was wir alle gut kennen. Wir alle beneiden irgendwelche Personen. Manche von euch wollen vielleicht gerne so Fußball spielen wie Ronaldo oder so reich und erfolgreich sein wie Mark Zuckerberg oder so singen oder so aussehen wie Taylor Swift, sonst insgeheim, oder auch nicht. Aber ganz grundsätzlich, es ist ganz natürlich, dass wir solche Wünsche und solche Träume haben. Jetzt denkst du, ja, die habe ich auch, aber arm und trauern und hungern und demütig hört sich jetzt nicht so richtig traumhaft für mich an. Nicht so wirklich beneidenswert. Und genau das ist unser Problem. Unsere sündige Veranlagung führt uns dazu, dass wir uns nach Dingen sehnen, die nicht wirklich glücklich machen. Sie führt dich dazu, dass du Leute beneidest, die eigentlich nicht wirklich beneidenswert sind. Ungefähr so wie Isena O'Neill. Sie hat es geschafft, als Teenagerin 500.000 Follower auf Instagram zu haben. So 500.000 Menschen auf diesem Planeten haben jeden Tag sich die Fotos und die Videos angeschaut, die sie von sich gemacht hat und dann gepostet hat. Und unendlich viele von ihnen haben gedacht, wow, die muss wirklich glücklich sein. Vielleicht so ein bisschen neidisch. Die ist echt glücklich. Bis plötzlich ein Video von ihr gepostet wird, in dem sie erklärt, alles fake. Ich bin eigentlich tot unglücklich. Die ständige Fokussierung darauf, wie ich aussehe, wie andere mich finden. Ich bin's leid, ständig ein äußerliches Erscheinungsbild aufrechterhalten zu müssen, Fotos zu schießen, 100 Mal und zu bearbeiten, bis sie ganz toll aussehen. Ich habe mir und ich habe euch was vorgemacht. Ihr denkt, ich bin echt glücklich? Ich bin echt unglücklich. Genau vor sowas will Jesus dich bewahren. Dass du dir und anderen was vormachst. Aber dafür muss er das Verständnis von dem, was wirklich glücklich macht, auf den Kopf stellen. Und darum schauen wir uns heute diese Seligpreisungen an. Ich glaube, es kann hilfreich sein, sie wie gut gemeinte, lebenswichtige Testfragen anzuhören. Sozusagen, wie erkenne ich, ob ich echt glücklich bin oder fake glücklich. So, vor uns liegen 8 Seligpreisungen und damit ein langer Abend. Wir versuchen es vor Mitternacht in Schnelldurchgang zu schaffen. Und wenn du gleich diese 8 Seligpreisungen hintereinander hörst, formuliert als Testfragen, dann ist es wichtig, dass du nicht hörst, bist du gut genug, sondern dass du hörst, bist du wirklich so glücklich, wie Jesus dich eigentlich machen will. Und vielleicht wirst du merken, in einigen dieser Bereiche, die Jesus anspricht, wenn er dieses Bild vor Augen macht, mal davon, wie ein Jünger Jesu aussieht, bist du es nicht. Vielleicht wirst du auch merken, du bist es überhaupt gar nicht. So, die Frage, die in unseren Köpfen, in unseren Herzen sein sollte, wenn wir das hören, ist, wo muss Jesus mich verändern? Testfrage Nummer 1. Hältst du dich für armselig? Vers 3. Glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Fällt dir schon gut an, ja? Hältst du dich für ein armes Würstchen? Wer will das nicht gerne von sich sagen? Aber Jesus ist der Meinung, meine Jünger sind sich bewusst, dass sie in geistlicher Hinsicht nichts zu bieten haben, was sie irgendwie Gott nahe bringen könnte oder irgendwie bei Gott halten könnte. Ja, und grundsätzlich wissen wir das, ja? Du mehr als einmal bei Josia warst, dann ist dir das völlig klar. Ich kann nichts tun, um meine Sünde loszuwerden. Es ist, wie wir gesungen haben, allein Gottes Gnade. Aber selbst wenn wir zu Jesus gehören, selbst wenn du an Jesus glaubst, dann gibt es auch nichts, was du in dir hast, was dich befähigt, das Leben so zu leben, wie es Jesus gefällt. So manchmal sind wir versucht zu denken, im Großen und Ganzen, jedenfalls seitdem ich an Jesus glaube, bin ich eigentlich ein ganz guter Typ. Natürlich brauche ich Jesus, aber wenn ich mich so vergleiche, dann lebe ich als Christ eigentlich einen ganz guten Typen ab. Und je nachdem, auf welcher Konferenz ich gerade bin, kann Jesus eigentlich echt froh sein, mich in seinem Team zu haben. Das Merkmal eines Christen ist, sagt Jesus, dass wenn du heute Abend in einer ruhigen Minute, bevor du ins Bett gehst, in deinem Zimmer sitzt und ehrlich über dich nachdenkst, dass du dir dann eingestehst, ich bin gar nicht so großartig, wie ich manchmal denke. Und wir zeigen das, wenn wir die Bibel lesen und damit ausdrücken, Gott, ich habe nichts und du hast alles, was ich für dieses Leben zu deiner Ehre brauche. Wir zeigen das, wenn wir beten und damit ausdrücken, Gott, ich kann nichts und du kannst alles. Und wenn sogar Jesus die Bibel las und betete, der es wohl am allerwenigsten nötig hatte, dann folgen wir ihm und sind uns bewusst, wie armselig wir selbst ohne Gott sind. Und wir tun das, weil wir einen Schatz erwarten, den er uns versprochen hat, die Ewigkeit in seinem Reich, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also Testfrage Nummer 1. Hältst du dich für armselig? Nummer 2, trauerst du über Sünde? Das ist Vers 4. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Jetzt, Jesus meint nicht, dass Christen immer traurig aussehen müssen. Du darfst dich freuen über Jesus als deinen Erlöser, du darfst dich freuen über die guten Gaben, die er dir gibt und doch geistlich trauern. Für deine eigene Sünde in deinem täglichen Leben, weil du weißt, was Jesus diese Sünde gekostet hat. Über Sünde im Leben anderer um dich herum, weil du weißt, was sie ihre Sünde kosten wird, ohne Jesus. Das heißt, wir sehnen uns danach, dass wir selbst endlich heilig werden, wie Gott heilig ist, und dass Sünder in ihrer Rebellion gegen Gott aufgeben und von ihrer ewigen Strafe gerettet werden. Das, was es heißt, geistlich zu trauern. Und wir trauern, wenn immer wir daran erinnert werden, dass es noch nicht so ist. Aber Jesus sagt, wir trauern in der Gewissheit, dass wir eines Tages getröstet werden. Dass eines Tages unser Trauern ein Ende haben wird, weil unser Sündigen ein Ende haben wird. Weil wir nicht mehr Fremde in dieser Welt sind, sondern in einer Welt erfüllt mit Gottes Volk und von Gottes Herrlichkeit. Wir tun das, weil wir wissen, dass Jesus selbst so sehr getrauert hat über Sünde, dass er selbst die Strafe dafür auf sich nahm. Und jetzt trauert er nicht mehr. Es ist möglich, dass du hier sitzt, diese zweite Frage hörst und weißt, dass du Sünde eigentlich nicht so ernst nimmst. Dass du eigentlich nach dem Motto lebst, ein paar schwarze Flecken sind ja nicht so schlimm. Dass du vielleicht sogar, wenn du das sündige Leben anderer Menschen anschaust, es an manchen Stellen eher cool findest, als darüber zu trauern. Dann bete, dass Gott dir deutlich macht, wie heilig er ist. Und dass sein Zorn über deine Sünde entweder irgendwann in der Hölle gestillt werden wird oder durch Jesus am Kreuz getragen. Bete, dass er dir hilft, von Herzen über deine Sünde zu trauern. Testfrage Nummer 3. Bist du demütig? Vers 5. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. So, sanftmütig heißt, gütig zu sein, mild zu sein, grundlegend zusammenfassend demütig zu sein. So, ganz ehrlich, keiner von uns ist so richtig demütig. Ich jedenfalls nicht. Ja, alle sind stolz auf irgendetwas an uns und in unserem Leben. Und das zeigt sich dann ganz besonders, wenn uns jemand kritisiert oder nicht so toll behandelt, wie wir uns eigentlich finden. Aber wenn wir uns wirklich für armselig halten, wenn wir wirklich über unsere eigene Sünde trauern, dann hilft das ungemein, um nicht eingeschnappt oder zornig oder sich selbst verteidigend zu reagieren, wenn uns jemand kritisiert oder beleidigt. Schau, es ist in gewisser Weise einfach, mich hier vor euch zu stellen und zu sagen, ich bin ein elendiger Versager und Sünder. Und es stimmt und das meine ich ernst. Es ist trotzdem durchaus schwieriger für mich, wenn ich gleich heruntergehe und einer von euch auf mich zukommt und sagt, du bist ein elendiger Versager und Sünder. Mal sehen, wie viele von euch das ausprobieren. Schon das braucht dann wirklich Demut, damit umzugehen. Und diese sanftmütige, demütige Haltung ist das Gegenteil von all dem, was uns Hollywood und soziale Medien vormachen, im Blick auf Umgang mit Kritik und Anfeindungen und Widerstand. Das Gegenteil davon, immer imposant zu sein, immer Recht zu haben, immer überlegen zu sein, auf jeden Fall der Gewinner sein zu wollen. Aber diese sanftmütige Haltung, sich nicht zu verteidigen, ist genau die, die Jesus selbst hatte. Der Gott in allem gleich war, machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an und erniedrigte sich selbst bis zum Tod. Er, der keine Sünde getan hatte, wurde beschimpft und schimpfte nicht zurück, drohte nicht mit Vergeltung, als er litt, sondern übergab sich dem, der gerecht richtet. So, unser Ziel als Jünger Jesu ist nicht, die Anerkennung und das Lob dieser Welt zu bekommen, sondern die Anerkennung Gottes zu haben, von Gott anerkannt zu sein, oder wie es hier heißt, eine Heimat in dem Land zu haben, das zu erben Gott uns versprochen hat. Also, bist du demütig? Das ist das Merkmal von einem, dem Gott die Ewigkeit bei ihm als Erbe zugesagt hat. Testfrage Nummer 4. Hast du Appetit auf Gott? Vers 6. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Jetzt, jeder will eigentlich Gerechtigkeit, oder nicht? Will nicht jeder, dass Dinge richtig gemacht werden, so wie es sein sollte? Ja, wenigstens solange man es nicht damit übertreibt. Solange du keine wirklich großen Ungerechtigkeiten begehst, irgendwelche Leute auf der Straße einfach zusammenzuschlagen oder mit zu vielen Personen gleichzeitig zu schlafen, solange das nicht die Ungerechtigkeit deines Lebens ist, ist der Recht vielleicht einigermaßen okay. Das ist vielleicht nicht so wild, mal ein Copyright nicht zu beachten, mal in der Klausur zu betrügen, mal die Verkehrsregeln ein bisschen weiter auszulehnen. Unsere Gesellschaft lebt nach dem Motto, Gerechtigkeit ist gut, aber nicht lebensnotwendig. Jesus lebt nach dem Motto, Gerechtigkeit ist extrem lebensnotwendig. Ungefähr so wie Essen und Trinken. Ziemlich lebensnotwendig. Und er nimmt es sehr genau, ob Dinge in Gottes Augen richtig sind oder nicht. Niemand würde sagen, nimm das mal nicht so genau mit dem jeden Tag Essen und Trinken. Weil jeder weiß, dass du verhungern und verdursten würdest. Und deswegen sagt Jesus, ohne Gerechtigkeit wirst du elendig verhungern und verdursten. Warum? Weil gerecht zu leben, richtig zu leben, notwendig ist, um in Beziehung zu Gott zu leben. Das heißt, du brauchst einen gesunden Appetit auf Gott, um mit ihm zu leben. Jetzt unser Problem ist, dass wir von Natur aus keinen Appetit auf Gott haben. Ja, vielleicht sind wir motiviert, gut zu leben, wenn andere das sehen und uns dafür toll finden. Aber wenn nur Gott uns sieht, sonst niemand, dann kann das schnell auch anders aussehen. Der Grund dafür ist, dass unsere Sünde unsere geistlichen Geschmacksnerven verdorben hat. Wir mögen Gottes Vorstellung von einem gerechten, von einem richtigen Leben nicht. Und die Folge davon ist, dass wir an unserer Appetitlosigkeit geistlich zugrunde gehen. Die gute Botschaft des Evangeliums lautet, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit bekommen würden, die von Gott gilt. An Jesus glauben bedeutet, Hunger zu haben nach Gottes vollkommenen Standard und ihn schmerzlich zu vermissen, wenn er irgendwo fehlt. In uns selber oder in der Welt um uns herum. Das ist die Frage dieser vierten Seligpreisung ist. Willst du von Jesus verändert werden, sodass dir Gottes Standard für das Leben so wichtig ist, dass es das ist, was du dir wünschst, so sehr wie Essen, wenn du hungrig bist, so sehr wie zu trinken, wenn du durstig bist. So sehr und so lange, bis es eines Tages gestillt wird. Wenn Gott sein Reich vollkommen ausrichtet, und in seiner ständigen Gegenwart sich vollkommen erfüllt, sie werden gesättigt werden. Frage Nummer 5. Bist du barmherzig? Das ist Vers 7. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Mit Jesus zu leben bedeutet, barmherzig mit anderen umzugehen. Das heißt nicht, Sünde zu ignorieren oder zu entschuldigen oder zu verharmlosen, aber es heißt, dass wir uns bewusst sind, Jesus war sehr, sehr barmherzig mit mir und mit meinen Sünden. Deswegen will ich barmherzig sein mit anderen, die auch Sünder sind. Das heißt, einerseits ganz praktisch, bereit zu sein, zu vergeben. Immer und immer wieder. Und andererseits bereit zu sein, Zeit zu investieren, vielleicht Geld zu investieren, Nerven zu investieren, da wo jemand Hilfe, wo jemand Barmherzigkeit braucht. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Für mich beginnt Barmherzigkeit oft da, wo mir irgendjemand auf die Nerven geht. Wo es anstrengend ist, sich mit dem zu unterhalten. Ja, die Person, die irgendwie vielleicht nicht ohne Grund der Außenseiter ist. So als Christen sollen wir uns bewusst machen, dass wir immer und immer wieder Gottes Barmherzigkeit nötig haben. Ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Frage Nummer 6. Machst du dich gerne schön für Gott? Vers 8. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ich glaube, ein gutes Bild für Heiligung, für Kampf gegen Sünde, für Kampf um Reinheit ist, sich schön zu machen für Gott. So, stell dir vor, das letzte Mal, wo du dich Freitagabend vor den Spiegel gestellt hast, um dich schön zu machen für, kannst jetzt den Namen einsetzen, den keiner wissen soll. Vielleicht war es heute Freitagabend. Für Gott ist es sehr angemessen, dass wir uns schön machen, um für ihn gut auszusehen. Gott ist so vollkommen heilig, dass es schäbig ist, mit schmutzigen Gedanken und mit einem schmutzigen Herzen mit ihm aufzutreten. Und eigentlich ist die Schönmachen ja was Schönes. Denkt dran, auch hier bei diesem Vers steht glücklich oder glückselig am Anfang. Glückselig sind die, die rein Herzens sind. Glückselig sind die, die sich für Gott schön machen. Aber manchmal ist ja sich schön machen auch ein bisschen anstrengend. Ja? Welches T-Shirt passt zu der Hose? Kann ich die Schuhe mit der Handtasche kombinieren? Die Damen unter uns wissen das vielleicht ein bisschen besser, wie anstrengend das manchmal sein kann. Aber für Gott ist sich schön machen, also sich für Gott schön machen, ist für uns manchmal auch etwas anstrengend. Vielleicht zu anstrengend, weil Casual Friday für Gott halt nicht reicht. Ein paar Zugeständnisse hier, ein paar Ausnahmen da, machen es vielleicht etwas leichter. Aber was wir damit zeigen ist, meine Beziehung zu dieser Welt ist mir wichtiger als meine Beziehung zu Gott. Wenn wir uns Christen nennen, dann behaupten wir damit, ich lebe für Jesus Christus. Und doch merken wir, unsere Herzen, unsere Gedanken sind nicht so rein, wie es sich für ihn gebührt. Also wie gehen wir mit diesem Dilemma um? Zwei Dinge. Nummer eins. Was mich als Christ zuallererst in Sachen Reinheit von jemand unterscheidet, der kein Christ ist, ist nicht unbedingt meine Reinheit. Die endet spätestens hier in meinem Kopf. Sondern die Reinheit meines Erlösers Jesus Christus. Auf den kann und muss und werde ich verweisen, um Gott sehen zu dürfen. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, von hier aus will ich schöner aussehen für Jesus, mehr so aussehen wie Jesus. Und darum bete ich, hilf mir zu widerstehen in diesen Versuchungen. Darum schlage ich die Bibel auf, um motiviert zu werden, durch das Ziel, ihn einmal zu sehen, wie er wirklich ist. Wer mit diesem Ziel vor Augen in einer unreinen Welt leben kann, der kann sich echt glücklich schätzen. Frage Nummer 7. Ist es dir wichtig, Frieden zu stiften? Oder, kurz gesagt, bist du ein Friedensstifter? Vers 9. Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Auch hier sollte man ja meinen, jeder will doch Frieden. Was ist so besonders an dieser Beschreibung? Sagt nicht jeder, der irgendwo auf die Bühne gerufen wird und gefragt wird, was er sich am meisten wünscht, Weltfrieden? Die meisten von uns wollen eigentlich nicht wirklich Frieden, sondern ihre Ruhe. Kein Streit, kein Stress. Das ist, was wir eigentlich wollen. Es fängt an, du kriegst die Push-Nachricht auf deinem Handy, 100 Menschen im Mittelmeer ertrunken, weggewischt. Nächste Push-Nachricht, 30 Leute in Kabul gestorben, weggewischt. Dann geht es weiter mit Nachrichten aus deinem Freundeskreis. Der hat Streit mit dem. Oh ja, dann kann man sich noch drüber auslassen. Aber versuchen, das jetzt zu lösen? Nicht wirklich. So, was motiviert uns als Christen, uns aktiv für Frieden einzusetzen? Die Überzeugung, dass der größte Krisenherd in dieser Welt die Welt ist, die im Krieg lebt mit Gott. Und dass die großartigste Nachricht für diesen größten Krisenherrn in dieser Welt ist, dass Gott selbst Frieden schließt durch Jesus. Aber sein Ziel war nicht nur, dass wir Frieden mit Gott haben, sondern auch, dass wir dafür leben, dass andere diesen Frieden bekommen. Das heißt, wir arbeiten dafür, wir erzählen davon, wir laden ein, wir beten dafür, dass andere Frieden mit Gott finden. Und wir ringen darum, diesen Frieden zu zeigen, indem wir in Frieden mit anderen leben. Das ist oft alles andere als ruhig und entspannt. Kennst du das, wenn du jemanden triffst, dem du weißt, der will mit Jesus sowieso nichts zu tun haben? Und dann kommen all diese Gedanken im Kopf. Geht mich auch eigentlich nichts an. Hat das Evangelium ja ohnehin schon oft gehört. Ich will mich ihm ja auch nicht so aufzwingen. Oder wenn es zu Konflikten kommt. Die zwei Möglichkeiten, die naheliegend sind, entweder der Person mal richtig die Meinung sagen oder möglichst ignorieren und drumherum schiffen. Aber jetzt das in die Hand nehmen und mich für Frieden einsetzen. Schaut, der Frieden mit Gott hat Jesus sehr viel gekostet. Friedensstifter zu sein wird auch uns etwas kosten. Jesus sagt, nicht glücklich sind die Gewöhnlichen. Er sagt, glücklich sind die Friedensstifter. Und die Motivation dafür ist, sie werden Söhne Gottes heißen. Das heißt, egal was andere über mich denken, egal was ich selbst in dieser Situation empfinde, was zählt ist, was Gott über mich denkt. Und als Jünger Jesu weiß ich, ich bin sein geliebter Sohn, ich bin seine geliebte Tochter und deswegen will ich so sein wie er, einer, der Frieden stiftet. Frage Nummer 8. Ihr habt es tatsächlich bis hierher geschafft. Bist du bereit, deinen Glauben prüfen zu lassen? Vers 10. Glückselig sind die, um Gerechtigkeit willen, Verfolgten, denn ihre ist das Reich der Himmel. Und Vers 11 und 12 erweitern diese Seligpreisung einfach noch. So, Jesus sagt nicht, dass Verfolgung an sich etwas Tolles ist oder etwas Gutes ist, sondern er sagt, verfolgt zu werden, um der Gerechtigkeit willen, das heißt, um deiner Hingabe an Jesus willen, das ist gut. Bei uns hier heißt, verfolgt zu werden, weil wir an Jesus glauben, in der Regel maximal ausgelacht zu werden, beleidigt zu werden, verleumdet zu werden, vielleicht benachteiligt zu werden, wenn wir kompromisslos nach seinem Maßstab leben. Aber warum sind wir glücklich zu schätzen, wenn uns das passiert? alles möglich ist, dass wir nur Scheinchristen sind, die sich in guten Zeiten etwas vormachen. Und nur für den Fall, dass du es noch nicht gemerkt hast, wir leben in guten Zeiten, in sehr guten Zeiten. Diese Generation wächst in Umständen auf, von denen deine Großeltern und Urgroßeltern geträumt hätten. Widerstand gegen den Glauben an Jesus kann zeigen, ob dein Glaube in diesen guten Zeiten echt ist. Als ich meiner Frau in den Flitterwochen gesagt habe, ich liebe dich, war es relativ leicht. Aber wenn Umstände kommen im Leben von uns beiden oder in unserer Ehe, die es schwierig machen, Druck und Stress und Krankheit oder irgendwas kommt, dann zeigt sich, was wirklich dran ist an meinem Ich liebe dich aus unseren Flitterwochen. Hier bei Josia zu sitzen und zu sagen, ich liebe Jesus, ist relativ leicht. Ist keine so große Herausforderung. Und deswegen sagt Jesus, ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr die Gelegenheit bekommt zu zeigen, was dran ist an eurem Ich liebe dich. Und wenn ihr so einen Beweis habt für eure Hoffnung, ihre ist das Reich der Himmel. Also, bist du bereit, deinen Glauben prüfen zu lassen? Das ist die Beschreibung von Jesus, wie seine Jünger aussehen. Und mit 8-mal macht er sehr deutlich, sie sind echt glücklich zu schätzen. Er will, dass wir echt glücklich sind, aber es fühlt sich so an, als ob er alles auf den Kopf stellt. Weißt du, warum es sich so anfühlt, als ob Jesus alles auf den Kopf stellt? Weil wir alles auf den Kopf gestellt haben. Es fühlt sich so an, als ob Jesus deine Welt, meine Welt auf den Kopf stellt, weil wir seine Welt auf den Kopf gestellt haben. Gott hat diese Welt geschaffen, Gott hat dein Leben in dieser Welt geschaffen, damit wir uns in dieser Welt an ihm erfreuen. Und wir haben dieses Leben genommen in dieser Welt, um uns an uns selbst zu erfreuen. Und während wir uns dabei vormachen, total glücklich zu sein, ist es nur eine Frage der Zeit, bis uns bewusst wird, dass wir eigentlich todunglücklich sind. So, wenn wir Jesus zuhören an diesem Wochenende, dann hören wir ihn rufen, ich bin der Weg aus diesem Wirrwarr, aus diesem möchtegern glücklichen Leben. Und wenn er das ruft, und dieser Ruf manchmal hart klingt, dann denkt er daran, er ruft es voller Mitgefühl zu dir. Denn er selbst hat diese verdrehte Welt durchlebt. Menschlich gesehen war sein Leben auf dieser Erde total bemitleidenswert. Aber aus Gottes Perspektive war er der glücklichste Mensch, der je einen Fuß auf diesen Planeten gesetzt hat. Warum? Weil er wusste, vor ihm liegt das unermessliche Glück seines Himmelreichs. Und auf dem Weg dorthin geht er ans Kreuz. Er erlebte den unglücklichsten Moment, den überhaupt je ein Mensch in dieser Welt erlebt hat. nimmt er das größte, das Urunglück unseres Lebens und dieser Welt auf sich selbst. Den millionen- und milliardenfachen Versuch, selbst glücklich zu werden ohne Gott. Schaut, ohne das Kreuz hätte Jesus keinen Grund, auch nur irgendeinem Menschen zu versprechen, dass er glücklich zu schätzen ist. Aber weil er das Kreuz vor Augen hat, während er diese Worte predigt, sind sie Hoffnung für dich und für mich. So, diese Verse sind nicht einfach dazu da, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen, um dir zu zeigen, wie du leider nicht bist, sondern um dich wach zu rütteln, um dich zu rufen, dass du dich verändern lässt durch das Leben mit dem, der diese Eigenschaften für uns ausgelebt hat und der sein Leben gelassen hat, damit du es nochmal von neuem beginnen kannst. So, dieses Leben mit Jesus mag nicht unbedingt dazu führen, dass dich andere immer für echt glücklich halten. Mag auch nicht unbedingt dazu führen, dass du dich immer für, oder sagen wir mal, echt glücklich fühlst. Aber es ist das einzige Leben, für das die Zusage Gottes gilt. Diese sind wirklich beneidenswert. Diese sind wirklich echt glücklich zu schätzen. Und eines Tages wird es für alle offensichtlich sein. Wu Yongyings Art zu leben hat ihn sein Leben gekostet. Das Tragische daran ist, auf die eine oder andere Weise leben viele von uns genauso. Uns erwarten ein schreckliches Ende. Es sei denn, dass ja Jesus deine Welt auf den Kopf stellt. Nicht, um dir etwas wegzunehmen, sondern im Gegenteil, um dich echt glücklich zu machen. Beten wir zusammen. Herr, wir bitten dich, mach uns bereit zu glauben und zu erleben, wie wunderbar es ist, arm zu sein im Geist, geistlich zu trauern über Sünde, sanftmütig zu sein, nach deiner Gerechtigkeit Hunger und Durst zu haben, barmherzig zu sein, mit reinem Herzen zu leben, Friedensstifter zu sein und bereit zu sein, unseren Glauben prüfen zu lassen, als solche, die durch dich sich echt glücklich schätzen können, mit dir zu leben. Amen.